Breitband Topic.
Sie laufen schon seit ein paar Jahren, aber erst jetzt geraten die ACTA-Verhandlungen langsam ins Licht der Öffentlichkeit. Klammheimlich wollen 40 Industrie- und Schwellenländer ausdealen, wie sie Produktpiraterie bekämpfen und Urheberrecht weltweit durchsetzen wollen. Vieles deutet darauf hin, dass die geplanten Sanktionen wieder einmal unverhältnismäßig sein werden, wie so oft, wenn Staaten und Industrie das Netz regeln wollen. Informationsfreiheit und Datenschutz könnten Geschäftsinteressen geopfert werden, befürchten Kritiker. Diese Woche hat das Europaparlament auf den Tisch gehauen und mehr Transparenz und Mitsprache gefordert bei den ACTA-Verhandlungen. Dazu gleich ein Interview. Zunächst aber, worum geht es eigentlich beim Anti-Counterfeiting Trade Agreement, kurz ACTA? Tarek Amir.
Vor 3 Jahren begannen die Vereinigten Staaten und Japan mit den geheimen Verhandlungen für das internationale Handelsabkommen ACTA. Mittlerweile sind auch die Europäische Union sowie 9 weitere Länder daran beteiligt. China, die Hochburg der Produktpiraten, sitzt nicht mit am Verhandlungstisch. Für politischen Sprengstoff sorgt vor allem das geplante Arsenal, mit dem Copyright-Verstöße im Internet bekämpft werden sollen. Wie die Maßnahmen im Detail aussehen, lässt sich allerdings nur anhand einiger ACTA-Papiere vermuten, die im Internet lanciert wurden. Aus den Dokumenten geht hervor, dass Internetprovider in Zukunft dafür haften sollen, wenn ihre Nutzer gegen das Urheberrecht verstoßen. Laut ACTA-Entwurf können die Provider der Haftung jedoch entgehen, wenn sie die Internetpiraterie aktiv bekämpfen, etwa indem sie den Datenverkehr ihrer Kunden nach Copyright-Verstößen durchsuchen. Nutzern, die wiederholt gegen das Urheberrecht verstoßen, soll laut ACTA-Entwurf der Internetzugang gekappt werden. Beide Maßnahmen würden allerdings gegen geltende europäische Freiheitsrechte verstoßen. Die EU-Kommission versichert deshalb, dass das endgültige ACTA-Abkommen die Grundrechte in Europa nicht einschränken werde. Auch die Bundesregierung bekräftigte in dieser Woche, sie lehne Internetsperren bei Copyright-Verstößen ab. An der Geheimniskrämerei rund um die Verhandlungen hat die Kommission bislang aber nichts geändert. Nicht einmal die Mitglieder des Europaparlaments bekommen bislang Details zu sehen. Ihnen wird der Zugang zu den ACTA-Dokumenten verwehrt, während US-Konzerne wie Time Warner, IBM, Monsanto oder General Motors vollständig auf die geheimen Papiere zugreifen können. Das gilt auch für mehr als 100 Lobbyisten aus den Bereichen der Unterhaltungsindustrie, Computersoftware, Buchverlage und der Pharmaindustrie. Der kanadische Medienrechtler und renommierte ACTA-Kritiker Michael Geiss befürchtet, das Abkommen könnte Staaten zu bestimmten Lösungen zwingen.
The fear is ACTA is in a sense going to usurp domestic reform and say here's the solution that you have to adopt by virtue of this trade agreement and
Solche Verhandlungen heimlich zu führen, ohne die Öffentlichkeit zu informieren, denkt er, ist nicht der richtige Weg. Mehr Transparenz in den ACTA-Verhandlungen, das war das Ziel der Resolution, über die in dieser Woche das Europaparlament abgestimmt hat. Nahezu einstimmig ist der fraktionsübergreifende Antrag angenommen worden. Nun muss die EU-Kommission handeln.
Und am Telefon begrüße ich jetzt Franziska Keller. Sie ist Abgeordnete der Grünen im EU-Parlament. Sie haben am Mittwoch die erwähnte Resolution mitverabschiedet, mit großer Mehrheit, fast einstimmig. Es geht um mehr Transparenz und Mitsprache bei diesen ACTA-Verhandlungen. Was konkret fordern Sie? Geht es da einfach ums Prinzip oder wollen Sie tatsächlich auch Inhalte als EU-Parlament mitbestimmen?
Also bei dieser Resolution geht es erstmal ziemlich ums Prinzip, dass wir eben mehr Transparenz fordern, unsere Rechte einfordern, die wir eigentlich schon haben als Europaparlament. In den Inhalten, glaube ich, würden wir nicht so eine konkrete Einstimmigkeit oder fast Einstimmigkeit hinbekommen. Da unterscheiden sich doch die Parteien teilweise deutlich. Aber in der Sache, dass es um Transparenz geht, dass wir Einsicht in die Dokumente haben wollen, da sind wir uns alle einig.
Welche Chancen rechnen Sie sich denn aus? Also Ihre Resolution wendete sich ja an die EU-Kommission, da in den Verhandlungen für mehr Transparenz zu sorgen. Glauben Sie, das wird bei der nächsten Runde im April dann auch tatsächlich passieren?
Also die Kommission muss das jetzt eigentlich erfüllen. Wir haben aber auch schon beim SWIFT-Abkommen gesehen, dass die Kommission die neuen Rechte, die wir als Parlament haben, nicht so wirklich ernst nimmt. Aber es gibt schon genug Leute, die angekündigt haben, dass sie dann eben fürs EuGH gehen und da ihre Rechte einklagen wollen als Parlamentarier. Von daher, wenn die Kommission das jetzt nicht einsieht, dass sie jetzt handeln muss, dann sehen wir uns vor Gericht wieder.
Wir haben hier eine Stellungnahme vom EU-Handelskommissar Karel de Gucht eben zur Frage dieser Geheimhaltung der ACTA-Verhandlungen.
Bei der nächsten Verhandlungsrunde im April werden wir energisch darauf drängen, den Stand der Verhandlungen öffentlich zu machen. Und ich werde die Bedenken des EU-Parlaments auch in bilateralen Gesprächen, zum Beispiel mit den USA, deutlich machen.
Ja, ist das, was Sie erwarten?
Also mal schauen, was da rauskommt im April, wenn die EU-Vertreter, wenn de Gucht es dann wirklich öffentlich macht, okay. Aber mittlerweile haben wir eine Situation, wo die Mitgliedstaaten sagen, ja, es ist die Kommission, die eigentlich diese Offenhaltung blockt, während die Kommission immer sagt, ja, die anderen Staaten, die dran verhandeln oder die Mitgliedstaaten, die wären gegen Offenlegung. Also man schiebt sich da den schwarzen Peter hin und her. Das sieht für mich nicht aus, als ob sich da irgendjemand bemühen würde, das Ganze transparent zu machen. Und die Schrift hätte das ja auch schon viel früher machen können. Er sitzt ja schon eine ganze Weile an dem Verhandlungstisch. Warum zeigt er dann erst jetzt Einsicht, wo wir wirklich kollektiv aufgestanden sind? Also ich bezweifle dann noch, dass er seine ausgesprochene Intention, dass die erstens wahr sind und dass er sie zweitens umsetzen wird. Weil auch bei SWIFT hat man uns hingehalten und immer gesagt, die anderen Parteien, die sind dagegen. Dabei muss die Kommission sich bewusst sein, dass das Parlament zustimmen muss. Wenn wir nicht Ja sagen am Ende, dann wird das nicht mit dem ACTA-Abkommen. Ja, und das kann natürlich auch für die Kommission gefährlich werden.
Wir haben in dem kleinen Vorsitzerbeitrag gehört, worin so die internetbasierte Kritik besteht. Also Internetentzug bei Urheberrechtsverletzungen und dergleichen. Wo sehen Sie unterm Strich die große Gefahr dessen, was jetzt von ACTA bekannt ist?
Also ich glaube, da sind viele Gefahren auf unterschiedlichen Feldern. Zum einen, dass man halt Internetsperren einführt, die wir gerade im Europäischen Parlament auch verhindert haben. Dass zum Beispiel, wenn man sich irgendwas runterlädt aus dem Netz und wenn es nur ganz kleine Sachen sind, von denen man gar nicht weiß, dass es illegal ist, dass man dann eine Internetsperre bekommt. Und wir wissen alle heute, ohne Internet kann man kaum am öffentlichen Leben teilhaben, man kann kein E-Banking machen etc. Also es ist wirklich was die Grundrechte von Menschen betrifft. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel auch die Befürchtung, es könnte da auch um Patente geben, um Medizinpatent etc. Und das hat auch viel damit zu tun, dass Entwicklungsländer momentan gewisse Patente umgehen können, damit sie billigere Medikamente herstellen können. Und wenn diese Möglichkeit nicht mehr gegeben wird, was durchaus denkbar ist im Rahmen von ACTA-Abkommen, dann sieht schlecht aus, was so Bekämpfung von Krankheiten wie Tuberkulose oder Malaria angeht, weil da können sich Entwicklungsländer und Menschen in Entwicklungsländern einfach nicht die herkömmlichen patentierten Medikamente leisten.
Jetzt finden ja diese Verhandlungen nicht im Rahmen etablierter internationaler Gremien statt, wie der WTO beispielsweise, sondern das ist so ein informeller Rahmen, in dem die sich da treffen. Welche Verbindlichkeit hätten denn Beschlüsse, die da getroffen werden?
Es wäre eine Verbindlichkeit, die nur die Staaten betrifft, die daran beteiligt sind. Allerdings ist für uns auch ein ganz wichtiger Kritikpunkt, dass es eben nicht innerhalb der anerkannten weltweiten Gremien stattfindet. Weil wenn man schon eine WTO hat, dann muss man das, finde ich, auch in diesem Rahmen machen, weil ansonsten verliert es den Anspruch von, es einigen sich Staaten auf ein gemeinsames Vorgehen, sondern es wird zu einer Koalition der Willigen, die dann, weil sie halt die größten Industrie- und Wirtschaftsnationen auch darstellen, ihren Willen auf andere raufdrücken, ohne dass die eine Mitsprachemöglichkeit haben.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Internet schon irgendeine Form der Regelung braucht und sich jetzt aber herausgestellt hat, dass das national, innerhalb nationaler Grenzen nur schwer möglich ist und dass dieser Versuch jetzt im Rahmen von ACTA etwa, das global zu regeln, aus demokratischer und Transparenzsicht nicht besonders gelungen ist, zumindest sehr kritisiert wird. Was wäre denn Ihr Ansatz, um im Internet Regeln zu finden, und zwar auf demokratische und transparente und legitimierte Art und Weise?
Also ich glaube, beim Internet muss man auch einfach feststellen, dass bisherige Urheberschutzgesetze, dass die einfach nicht mehr greifen. Man hat das damals für Bücher gemacht, für Sachen, die man irgendwie anfassen kann, wovon es eine Kopie gibt und man kann es höchstens noch auf den Kopierer legen. Im Internet ist es nun mal ganz anders. Es funktioniert nach ganz anderen Regeln. Da vervielfältigen sich Sachen in Windeseile und das kann man ja auch durchaus als kreativ sehen. Das kann man als Fortschritt sehen.
Genau, das sagen ja auch viele. Aber wie kann man daraus Regeln schmieden? Also die Musikindustrie, die Filmindustrie sieht das ja ganz anders. Bürgerrechtler, Internetaktivisten sehen es wieder anders. Wie kann man da sozusagen einen Prozess hinbekommen, an dessen Ende ein legitimierter Regelsatz von Regeln steht, die für das Internet weltweit gelten? Wie kann man das prozessual machen?
schon eine ganze Reihe von interessanten Ansätzen. Zum Beispiel gibt es ein neues Internetportal, wo Leute quasi spenden, sagen, ja, Kultur im Internet ist mir so und so viel wert. Und dafür können sie dann von den Webseiten von Künstlerinnen und Künstlern, die an diesem Projekt beteiligt sind, zum Beispiel Inhalte runterladen, völlig legal. Und sie bezahlen so viel, wie sie selber denken, sie sind in der Lage zu zahlen und sie sind bereit, dies zu zahlen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit.
Aber das führt ja nicht zu einem globalen Regelsatz für so komplexe Sachen wie Urheberrecht und dergleichen.
Also ich glaube schon, man hat damit jetzt schon einige, also viele Künstlerinnen erreicht. Es kommt ja vor allem darauf an, dass zum Beispiel Künstlerinnen, Künstler, Musikerinnen etc. eine Möglichkeit haben, von ihrer Kunst auch zu leben. Mir geht es nicht so sehr darum, Musikindustrie etc. zu schützen, sondern dass halt Kreativität auch ein Einkommen schaffen kann für die Leute selbst. Und ich glaube, da kann man mit so basisorientierten Netzwerken auch eher vorgehen. Und ich glaube, bevor wir uns auch wirklich über die so Einschränkungen der Rechte im Internet Gedanken machen, müssen wir auch festlegen, wo sind eigentlich die Rechte, die wir brauchen im Internet? Wo, wie weit geht die Freiheit? Wo sollen wirklich Grundrechte im Internet auch gewahrt werden? Und dann muss man halt schauen, was geht darüber hinaus und wie können wir das regeln? Aber ich glaube, wenn, dann muss es halt in den vorhandenen weltweiten Organisationen stattfinden, wie halt bei der WTO.
Vielen Dank. Das war Franziska Keller. Sie ist Abgeordnete bei den Grünen im Europaparlament und war uns live per Telefon zugeschaltet. Ich danke Ihnen, wünsche noch ein schönes Wochenende.
Ja, danke ebenfalls.
Deutschlandradio Kultur. Überall. Im Internet unter www.deradio.de.